Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
0:3 in Osnabrück, das war am Ende dann doch eine sehr deutliche Pleite. Wir analysieren heute, warum RWE vor allem in der zweiten Halbzeit so schwach gespielt hat. Wir sprechen auch über Uwe Koschenat und die Kritik, die in den letzten Wochen immer mehr zugenommen hat. Wollen aber auch über den Kader sprechen. Ist der vielleicht gar nicht so gut zusammengestellt, vor allem im Winter? Und wir blicken nach vorne, denn gegen Rostock wird es jetzt ernst und der Druck auf RWE immer größer.
Von der Hafenstraße. Inside RWE. Ein Podcast der WAZ.
Hallo aus Essen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Hafenstraße. Ja, das erste Mal sitzen wir hier in diesem Jahr nach einer Niederlage. Allgemein schon relativ lange her, dass RWE verloren hat, dann relativ deutlich jetzt in Osnabrück, 0:3. Da gilt es natürlich heute drüber zu sprechen, das Ganze zu analysieren. Wir haben ein neues Gesicht in der Runde. Julian Witzel ist heute bei uns, RWE-Reporter. Ein Gesicht, was wir sicherlich jetzt häufiger hier sehen werden. Schön, dass du mit am Start bist hier bei uns.
Ja, freue mich drauf, danke.
Und den Mann kennt ihr natürlich alle schon, Martin Herms, ebenfalls RWE-Reporter.
Hallo.
Ich bin Kira und würde sagen, wir starten direkt rein. Julian, du warst in Osnabrück am Samstag. Ja, würdest du sagen, war ein Ausrutscher oder schon eher Warnsignal? 0:3 klingt sehr deutlich.
Es war schon mehr als ein Ausrutscher, auch wenn das 0:3 dann ein bisschen vielleicht zu deutlich ausfällt, ganz zum Schluss. Aber die zweite Halbzeit war dann schon mehr als ein Warnsignal, weil das war schon, würde ich sagen, fast durchgehend bodenloser Auftritt, was sie da geliefert haben nach einer soliden ersten Halbzeit, fand ich. Aber da kam dann einfach zu wenig und sie kamen halt nach diesem 0:1 kurz vor der Pause einfach überhaupt nicht mehr zurück ins Spiel, waren auch nicht mehr so physisch da. Also das war schon, heftige Niederlage, finde ich, dann im Nachgang auch. Und so haben es die Fans ja dann auch gesehen, muss man sagen.
Martin, hast du RWE so schwach erwartet? Oder auch, um Osnabrück mal zu loben, Osnabrück so stabil?
Ja, beides natürlich, ne? Mhm. Also natürlich war RWE gerade so nach dem Gegentor, da ist ja irgendwie alles zusammengefallen in der zweiten Halbzeit, kein richtiges Aufbäumen mehr, keine Mittel mehr. Aber Osnabrück natürlich stark und man hat ganz deutlich gesehen, der VfL Osnabrück spielt so Fußball, wie es Uwe Koschenat gerne machen würde mit Rot-Weiß Essen. Nur machen sie Osnabrücker einfach besser, viel, viel kompakter. Ich glaube, das war jetzt das 13:0-Spiel. Hinten extrem sicher mit Müller, mit Fabinski, davor Jakobsen. Vorne sehr, sehr beweglich, sehr schnell mit Meißner. Also das ist so genauso der Fußball, der Uwe Koschenat vorschwebt bei Rot-Weiß Essen. Nur er kann ihn offenbar mit diesem Spielermaterial nicht umsetzen. Und vielleicht nochmal auf deine Eingangsfrage einzugehen, Ausrutscher würde ich auch nicht sagen, denn man hat ja schon so eine gewisse Tendenz gemerkt in den letzten Wochen. Das Spiel in Aachen war ja auch schon über weite Strecken bodenlos. So. Und wenn wir jetzt mal uns die 6 Spiele anschauen nach dem Jahreswechsel, dann fällt mir ein Gutes bisher ein. Das war das gegen Wiesbaden, dass man zwar nicht gewonnen hat, aber indem man eigentlich über weite Strecken gegen eine Spitzenmannschaft echt gut gespielt hat, hinten sicher stand. Aber ansonsten waren das alle auch die Heimsiege gegen Regensburg, gegen Havels. Das waren alles Wackelauftritte. Und deswegen ist das schon eine besorgniserregende Tendenz momentan.
Mhm. Lass uns gerne noch tiefer reingehen.
Szene des Spiels.
Welche Szene hast du dir rausgesucht?
Das 0:1. Kurz vor der Pause, weil da wurde halt auch offensichtlich, was die Schwächen sind eines Michael Schulz. Tempodefizit komplett gegen Meißner, den kann er dann auch nicht mehr halten und dann staubt Batschi ab. Und das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so ein, in Anführungszeichen, Genickschuss ist für die ganze Mannschaft, weil ich dachte, okay, dann kommt die Pause, dann können sie sich sammeln, dann kommen sie auch wieder ein bisschen gefestigt da raus, aber im Prinzip war das Spiel danach tot. Also, wie gesagt, es lief davor so ein bisschen pari-pari. Sie hatten auch einige gute Möglichkeiten. Sogar kurz vorm 1:0 auch so eine Eckenserie mit Kopfball Rios Alonso, Schuss Brumme. Da waren sie schon einigermaßen gut in der Partie. Aber das war halt so ein Ding, wo man gemerkt hat, ja, da kam danach gar nichts mehr. Und das hat natürlich die Schwächen dieser Defensive von RWE auch total offenbart, weil sie einfach ein extremes Tempodefizit in dieser Dreierreihe haben und dann dementsprechend zu hoch gestanden haben. Und ja, Michael Schulz als solches ist dann natürlich da, der Vorwurf zu machen, aber ja, er kann ja dann auch nichts für seine Schwächen, dass es so ausgeht. Also sehr, sehr dumm und blöd gelaufen, für ihn natürlich auch persönlich, weil da wurde es halt offensichtlich, was ihm gerade jetzt fehlt.
Also ich würde ihm da auch nur eine Teilschuld geben, ehrlicherweise, weil ich finde, an sich geht es erstmal los mit der Idee, also muss ich jetzt jeden zweiten Ball lang spielen und dann erstmal die Frage, auf wen denn überhaupt, wenn du keinen Zielspieler vorne hast, also in dem Fall wird Kaito Mitsuta ins Kopfballduell geschickt, der nun wahrlich andere Qualitäten mitbringt als das Kopfballspiel, da muss man mal mit dem Torwart anfangen, also warum knallt er den Ball zentral in die Mitte? Also wenn man sich mal Jakob Golz anschaut, der, wenn er lange Bälle schlägt, dann stecht er die auf außen, weil da, wenn du einen Ball verlierst, kann da eben nicht viel passieren. So kommt der Ball dann direkt zurück. Klar, Schulz chancenlos, er hat eben kein Tempo, das ist sein Problem. Und man darf ihn ja auch absichern. Ne? Also Rios Alonso hätte sich dann auch ein, zwei Schritte eher nach hinten bewegen müssen, dann hätte man das auf jeden Fall in den Griff bekommen. So war es dann eben eine ganze Fehlerkette. Aber an sich, so kann ich da mit dem Fußball halt nicht viel anfangen. Also jeden zweiten Ball lang. Okay, Bodenverhältnisse waren auch entsprechend. Vielleicht kannst du es mal machen, aber wenn, dann musst du es anders lösen. Und du darfst nicht ein Gegentor kassieren. Da sind wir wieder beim VfL Osnabrück. Der VfL Osnabrück kassiert solche Gegentore einfach nicht.
Mhm. War denn die Umstellung an sich in der Abwehr sinnvoll für euch? Also wieder Viererkette aufbrechen und dann.
Ja, meiner Meinung nach nicht, weil in solchen Aktionen ist eine Viererkette, steht dann trotzdem ein bisschen stabiler, weil die kompakter und enger zusammenstehen. Und wenn du gerade gegen diese temporeichen Spieler hast, wie Martin es auch gesagt hat, so ein Meister, dann auch so ein Batschi, der ein Bombenspiel gemacht hat, wirklich mit seiner Dynamik, dann kriegen diese Spieler von Rot-Weiß Essen, die da hinten so spielen, wie sie spielen, schon Probleme, weil die können sie teilweise einfach nicht halten. Und dann hat auch die Absicherung gefehlt, das hat Rios Alonso nach dem Spiel selber auch gesagt, der hätte selber tiefer stehen müssen. Aber du musst die Leute ja gar nicht unbedingt immer in diese Gelegenheit bringen. Da musst du halt einfach generell anders aufstellen, auch direkt von Anfang an. Also beginnt vorne hinten in der Abwehr und endet auch im Sturm. Da fand ich auch, dass es die falsche Wahl war, wie da aufgestellt wurde, weil Dixon Abiyama als Zentrumstürmer auch keine Bälle gehalten hat. Das sind alles so Faktoren, die dann mit eingespielt haben, dass sie vielleicht auch nicht mehr so richtig ins Spiel gefunden haben dann da.
Also der Plan mit Abiyama ging natürlich komplett in die Hose, das muss man einfach so sagen. Der hing einfach in der Luft, der war überhaupt gar kein Faktor auffällig gewesen, nur durch einen Field Goal. Den Ball, den sucht man wahrscheinlich jetzt noch. So, ansonsten hat er einfach nicht zustande gebracht.
Hat man ihm aber bei seiner Auswechslung auch
so angesehen. Ja, das nochmal, nichts gegen den Spieler, aber das ist einfach nicht seine Stärke. So, ja. Das haben wir so oft gesehen. Martinovic wurde da häufig als Stoßstürmer in der Vergangenheit eingesetzt. Das ist nicht deren Spiel. So. Und da hatte Osnabrück nun wahrlich keine großen Probleme, das in den Griff zu bekommen. So, und natürlich, nochmal, du hast insgesamt ja, wenn wir Schmidtner dazu zählen würden, hättest du vier nominelle Mittelstürmer. Und davon setzt du keinen ein. Kann ich nicht ganz nachvollziehen an sich, ja, was die Umstellung angeht. Ja klar, ging es dann am Ende in die Hose. Trotzdem Dreierkette, muss man einfach sagen, mit dem Personal ist es schwierig. Ne? Also du hast halt größere Abstände und wenn du dann drei Innenverteidiger hast, die eben nicht gut zu Fuß sind, dann wird es schwer, dann eben solche Lücken zuzulaufen, die entstehen dann irgendwann im Laufe des Spiels. Von daher, ja, kann man schon sagen, war es dann doch der falsche Ansatz.
Ja, Martin, du bist uns auch noch eine Szene schuldig.
Genau, also ich habe mich für eine Szene entschieden, die jetzt nicht maßgeblich entscheidend für das Spiel war, aber dann doch schon Einfluss auf die Stimmung genommen hat, nämlich das 3:0 durch Kai Pröger, auch noch ein Ex-Essener, tut dann immer besonders weh, jemand, den man auch noch verpflichten wollte vor einem Jahr, dazu ist es leider nicht gekommen, geht auf Tobias Kraulich zu, legt ihn vorbei und knallt ihn dann auch perfekt in den Winkel, aus meiner Sicht nicht zu halten für Wienand, weil er den voll getroffen hat und ja, sah Kraulich, gut, schwer zu sagen, ist natürlich auch schwer, wenn ein beweglicher Stürmer auf dich zukommt. Prinzipiell muss man über Tobias Kraulich sagen, ich habe ihn hier so oft gelobt, aber im Jahr 2026 macht er keinen guten Job. Er ist wirklich an sehr, sehr vielen Gegentoren beteiligt und das ist natürlich für einen Innenverteidiger alles andere als gut. Aber ich finde, so dieses Tor hat irgendwie dazu geführt, dass man dann von einer Klatsche gesprochen hat, vielleicht sogar auch von einem Debakel. Ansonsten war es ja eigentlich ein offenes Spiel. Ne? Schulz, der Trainer der Osnabrück, hat ja auch nach dem Spiel gesagt, eigentlich ist es zu hoch ausgefallen. Mhm. Verdient war die Niederlage, aber durch dieses 3:0, finde ich, ja, ist da nochmal deutlich mehr Stimmung aufgekommen. Das hat man dann hinten raus dann auch im Block gemerkt.
Ja, du warst ja da. Wie hast du das wahrgenommen? Dann auch nach Abpfiff?
Ja, also das 3-0 und der Abpfiff, das war ja so, ging so mit einher quasi. Mhm. Und dann, wie Martin auch sagte, dieser Endjubel der Osnabrücker, das hat das vielleicht auch nochmal so komplett befeuert, plus Pröger, Ex-Essener, auch noch erstes Saisontor. Also eigentlich spielt er ja keine gute Saison da. Das passt ja alles so mit rein. Und dann hast du schon gemerkt, es rumort im Block. Also während des Spiels war noch alles fein, war auch Support und alles okay. Mhm. Aber dann ging das Gezeter dann halt schon los. Ne? Dann hat man gemerkt, die Spieler nähern sich, die Pfiffe wurden lauter und dann wurde halt auch intensivst, so wie ich es von der Ferne auch so beobachten konnte, diskutiert. Und da gerade mit Schulz in der ersten Reihe auch, mit Rios Alonso, mit Jasula, auch ein Reisig.
Rumme habe ich auch gesehen, hat mich auch überrascht.
Rumme habe ich gesehen. Ja. Sogar ein Reisig, der sogar mit auf den Zaun klettern wollte, habe ich gesehen. Ja, das war schon, also meiner Meinung nach trotzdem nicht, also atypisch für einen Verein, der die Punktzahl und die den Tabellenstand aufweist. Spiel hin oder her. Also da kann man jetzt nicht sagen, dass alles optimal läuft zwischen Fans und Mannschaft und die Art und Weise, wie sie da aufgetreten sind. Also das ist jetzt nicht von den Medien gemachtes Problem, sondern das ist ein offensichtliches, was einfach da zutage getreten ist. Und da sollten sich vielleicht auch mal alle überdenken, die dann auch sagen, es wird zu negativ berichtet. Scheinbar entspricht das einfach der Wahrheit.
Ja, das will ich auch nochmal dazu sagen, weil wir das auch gerade im Podcast oft lesen, wir sind natürlich nicht dafür da, irgendwie negative Schlagzeilen zu machen. Aber ihr seid ja nah dran. Und Martin, du berichtest das ja auch schon länger, auch bei Heimspielen. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass das Stadion nicht voll ist, ja, mit einem Aufstiegskampf. Also es ist
die Stimmung ist gefühlt schlechter als vor einem Jahr, als Rot-Weiß in Abstiegsgefahr war, muss man einfach so sagen. So, und da muss man sich nur die Kommentare durchlesen. Klar, sollte man dem jetzt nicht zu viel Bedeutung beimessen, aber man hat es ja auch gesehen im Block, was da los war. Ne? Die Leute sind durchgedreht. So, und die Stimmung ist extrem schlecht und man muss sich natürlich dann mit der Frage befassen, warum das so ist, ob das jetzt berechtigt ist oder nicht. Dann kann man vielleicht noch über Michael Schulz sprechen, der das ja adressiert hat. Und da muss man natürlich dazu sagen, er war ja auch sehr selbstkritisch, hat gesagt, pass auf, das war kein guter Auftritt und so und die haben uns platt gemacht,
sinngemäß. Das Tempodefizit weiß er ja.
Tempodefizit, das weiß er auch, aber natürlich, es ging ja um diesen Einsatz, ne? So,
ja, also gib's nochmal ruhig wieder, ja.
Ne, er hat ja gesagt, ja gut, ich bin kein Upamecano und wir haben keinen Musiala in der Mannschaft und wer perfekten Fußball sehen will, der soll zum FC Bayern gehen, ne? Glaube ich, habe ich so,
ja,
so wiedergegeben. Den Satz hätte er sich natürlich klemmen sollen müssen nach so einem Spiel. Da sagst du dann lieber gar nichts. Andererseits aus der Emotion heraus. Ich meine, da muss man den Spieler, den Menschen auch mal verstehen. Wenn du da von so einer Horde stehst und dadurch beleidigt wirst nach so einem Spiel, dann kann er halt sowas schon mal rausrutschen. Aber Fakt ist, Michael Schulz kann man ja wahrlich nicht den Einsatz absprechen. Oder auch allen anderen RWE-Spielern, finde ich. Es liegt nicht am Einsatz. So, die gehen alle auf den Platz und wollen das Beste geben. Nur momentan reicht's halt nicht für ganz oben, für die ersten Plätze. Das hat eben andere Gründe, auf die wir noch sicherlich eingehen können. Aber ihm da jetzt so kompletten Vorwurf zu machen, finde ich jetzt falsch. Weil es ist jemand, der sich immer in den Wind stellt. Nach jeder Niederlage kommt Michael Schulz in die Mixzone und erklärt sich so. Und das hat er diesmal auch gemacht. Klar, den Einspruch hätte er sich klemmen können. Aber ich fand auch die Reaktion der Fans etwas übertrieben. Du kannst pfeifen, du kannst Unmut äußern. Aber ich meine, es war die erste Niederlage nach 9 Spielen. So. Und musst du dann als Spieler so durchbeleidigt werden? Also wage ich mal zu bezweifeln.
Ja.
Das ist ja auch ein Faktor, wie du sagtest. Er hat den Satz ja getätigt, nachdem er bei den Fans war. Und dann zusätzlich muss er das erstmal verarbeiten, dann geht er noch in die Mixzone und dann rutscht das vielleicht mal so raus. Aber man hat trotzdem da gemerkt in seinem Statement, wie er für den Verein lebt und brennt. Und das habe ich ihm auch da total abgenommen, auch wenn der Satz natürlich ein bisschen unglücklich war.
Ja, er hat ja auch von seinem Trainer noch, also als Begründung, warum er auch gespielt hat, der auch gesagt hat, er braucht seinen Captain auf dem Platz. Und weil wir auch drüber gesprochen haben, ja, Schulz war jetzt an dem ersten Tor mit beteiligt. Muss er vielleicht auf die Bank? Ich meine, es wäre nicht das erste Mal in dieser Saison, ne?
Ja, wobei genau, da muss ich sagen, die Argumentation ist ja nicht ganz schlüssig, weil er argumentiert erst, es sei sein Kapitän. In der Hinrunde saß er trotzdem auf der Bank, ne? Also
natürlich.
Es ist dann mal so, ist jetzt auch nicht ganz stringent einfach. Also
wie so vieles nicht in dieser Saison, muss man einfach mal dazu sagen. Also Schulz, ganz klar, ne? Der hat ja wochenlang auf der Bank gelassen. Wenn er danach geht, hätte er Ahmed Aslan nicht in die Wüste schicken dürfen, ne? Der war sein Vizekapitän. Also von daher stimmt das einfach nicht.
Ja.
Top-Thema der Woche.
Ich habe jetzt einfach mal hier schnell auf den Knopf gedrückt, weil eigentlich das, was wir als Top-Thema heute besprechen wollen, da auch in dieses ganze Stimmungsthema schon mit reinspielt. Da geht es nämlich vor allem um Uwe Koschnert auch. der ja gefühlt, also so nehmen wir es wahr, du Martin auch, du bist auch im Austausch irgendwie mit vielen Fans, wir lesen viel, sei es jetzt unter unserem Podcast, Social Media, die Stimmung dem Trainer gegenüber ist schon seit Wochen eigentlich sehr negativ, ne? Also es
extrem schlecht.
Es geht um die Spielweise, die Menschen wollen dann eben bestenfalls FC Bayern Fußball sehen an der Hafenstraße, übertrieben gesagt, oder zumindest souveränere Auftritte. Wie nehmt ihr das gerade wahr?
Die Stimmung ist katastrophal, auch gerade in Richtung Trainer. Der ist momentan so der Blitzableiter für die ganze Wut der Fans. Also ich glaube wirklich, wenn du jetzt eine Umfrage machen würdest unter allen, die ins Stadion kommen, dann wird das Pendel nicht zugunsten von Kolstadt ausschlagen, glaube ich, wenn es jetzt um seine Anstellung geht bei Rot-Weiß Essen. Das kann man jetzt übertrieben halten, aber das ist momentan so Fakt, muss ich sagen. Ja, natürlich macht er auch Fehler. Ich finde, wir haben jetzt den 25. Spieltag und man hat so das Gefühl, er weiß immer noch nicht, wie er mit dieser Mannschaft spielen soll. So, welches System, was ist das Beste für diese Truppe? Dieses ständige Hin und Her mit den Systemen, klar kannst du jetzt sagen, ist gut, wenn man taktisch flexibel ist, wenn man alles so spielen kann. Aber es kann natürlich eine Mannschaft auch verunsichern, ne? Wenn du jetzt keine klare Zielvorgabe hast und wenn du die immer wieder änderst. Gerade schon angesprochen, du hast 3 Mittelstürmer geholt plus noch einen Hybridstürmer mit Schmidt, also einen 4. Abiyama ist sogar mit der 5. so, und dann lässt du dann von den ersten 4 keinen vorne drin spielen. Begründest das damit, ja, das Spiel, die Wege sind soweit für Jansen und gegen Müller hat er wahrscheinlich keine Schnitte gehabt. So, damit nimmst du ihm ja auch jedes Selbstvertrauen. Also da passt natürlich einiges nicht zusammen, was so die Grundaufstellung angeht, was die Taktik angeht, was die Rotation angeht. Vielleicht will er rotieren, weil den einen oder anderen bei Laune halten will. Letztlich sorgst du damit vielleicht auch beim anderen für noch mehr Unmut. Fakt ist, ich erkenne da noch keinen richtig klaren Plan. Und klar, damit mit dieser Kritik muss der Trainer natürlich leben.
Aber ich frage es jetzt mal so direkt, weil so, wir alle wissen, geht oft auch schnell im Fußball. Stellt man da jetzt schon die Trainerfrage? Also, weil, Martin, du hast es eben gesagt, das Spiel war jetzt schlecht, vor allem die zweite Halbzeit. Aber nicht nur das Spiel. Also es war zuletzt schon nicht souverän.
Nee, man muss alle Fakten sehen. Natürlich waren die letzten Auftritte nicht souverän. Trotzdem, die Fakten sind, du bist noch 3 Punkte hinterm Aufstiegsplatz. Du hast davor 9 Spiele nicht verloren. Also die Mannschaft ist ja schon stabil.
Ja.
So, jetzt kannst du jetzt nicht sagen, dass es jetzt alles schlecht gewesen ist. Natürlich könnte die Mannschaft besser auftreten, souveräner auftreten, besser Fußball spielen. Aber so, wenn man sich das Gesamtresultat anschaut nach 25 Spielen, gibt es eigentlich jetzt niemanden Grund, den Trainer rauszuschmeißen. So, und auf deine Frage hin, also aktuell ist es kein Thema bei Rot-Weiß Essen. Ich habe Gespräche geführt.
Ja.
Uwe Koschner wird in dieser Woche nicht entlassen werden. Wie es bei einem 0-3 in Rostock aussehen würde, das mag ich nicht zu beantworten. Also das muss man sehen. Da sind dann eben so diese Mechanismen in diesem Geschäft, die dann greifen könnten. Aber Fakt ist, aktuell sitzt er noch fest im Sattel. Aber natürlich kann sich sowas ändern, wenn irgendwann mal der Abstand vielleicht nicht mehr 3 Punkte, sondern 6 oder 7 oder 8 Punkte beträgt.
Und das ist ja eigentlich auch ein krasses Zeichen, weil sie haben die Saison ja noch nicht 2-mal hintereinander verloren, ne? Und du stellst diese Frage, aber sobald die zweite Niederlage da wäre gegen Hansa Rostock, ist sie ja direkt auf dem Tisch. Also das zeigt ja eigentlich auch, dass er dann nicht diese richtige Zurückhaltung aus dem Verein vielleicht auch erfährt. Also ist ja auch kein gutes Zeichen für den Trainer selber und deswegen ist er vielleicht hier und da auch ein bisschen schnippig unterwegs, muss man sagen, ne? Und trotzdem muss man auch sagen, auch viele Sachen, wie Martin schon angesprochen hat, sind trotzdem auch so Trainersachen, die man nicht ganz nachvollziehen kann, finde ich, wenn man jetzt das Osnabrück-Spiel als solches sieht, mit der Abwehrsituation, der Stürmersituation, wie wird aufgestellt, wie will er generell immer aufstellen. Dann stellt sich aber natürlich auch zwangsläufig die Frage, wieso sind einige Spieler, die jetzt im Winter erst kamen, überhaupt nicht im Kader wie ein Danny Schmidt?
Ja, was ist mit Danny Schmidt? Also ich meine, 1860 stand er nach Startelf. Da haben wir uns auch, glaube ich, drüber gewundert.
Ein ordentliches Testspiel gemacht in der Türkei gegen Dynamo Dresden. So, und danach halt völlig abgetaucht.
Völlig außen vor.
Enttäuschender Auftritt gegen 1860 München. Und bevor wir dann über Danny Schmidt reden, müssen wir über den Kollegen Christian Wozniak reden, der nach der Verpflichtung hier im Talk saß und gesagt hat, dass er diesen Transfer nicht nachvollziehen könne. Der da einen richtigen Shitstorm abbekommen hat, hier bei YouTube. Und ja. Ich habe es auch nicht gesehen. Von mir hat er auch was zu hören bekommen, auf jeden Fall. Ich habe es auch anders gesehen. Letztlich muss man sagen, nach 6 Wochen lag der Kollege Christian Wozniak richtig?
Ja, möchten wir ausdrücklich hier nochmal einen Schutz nehmen.
Ja, also vielleicht nicht immer sofort pauschal den Mann verurteilen, bloß weil er mal den Finger in die Wunde legt. So, er muss nicht für eine Wohlfühloase sorgen, er ist dafür da, um die Dinge klar anzusprechen. Das tut er und vielleicht sollte man das mal demnächst mal ein bisschen berücksichtigen. Aber klar, Danny Schmidt natürlich unglücklich. Und ja, es wirft Fragen auf. Jetzt haben wir natürlich über den Trainer gesprochen.
Ja.
Aber jetzt müssen wir auch über diese Kaderstruktur sprechen von Rot-Weiß Essen.
Ja.
So, es wird immer behauptet, Rot-Weiß hätte den besten Kader gefühlt aller Zeiten und was weiß ich was und Top-Aufstiegsfavorit. Ja, ist das denn so? Das frage ich jetzt mal ganz, ganz offen. In der Breite vielleicht, ja, kann man sagen, dass RWE den besten Kader hat. Man hat ja sehr viele Möglichkeiten in dieser Mannschaft. In allen Mannschaftsteilen gibt es gute, gestandene Drittligaspieler. So, aber jetzt fangen wir hinten an bei der Defensive. So, dieses Thema Tempo haben wir schon so häufig angesprochen. So, warum hat man nicht reagiert spätestens im Sommer? Da hat man doch irgendwie auch eine Idee, da entwickelt man eine Idee, wie will man Fußball spielen, wenn wir offensiver spielen und wir wollen Dreierkette spielen, brauche ich doch wenigstens einen schnellen Innenverteidiger. Warum hat man den nicht geholt? Ben Hünding ist verpflichtet worden, aus meiner Sicht okay Transfer, ne, perspektivisch, der Mann ist noch jung, der ist 21 Jahre alt, bis 28 gebunden, ist in Ordnung, aber trotzdem hat man keinen schnellen Innenverteidiger geholt. Man hat einfach nicht nach Bedarf eingekauft. So ohne Plan, kann man fast schon sagen, ist man so in diesen beiden Transferphasen gegangen. Man hat nicht die Schwächen adressiert. So, und dann sind wir in der Offensive. Wenn wir jetzt über den besten Kader überhaupt reden, wer ist denn der beste Offensivspieler bei Rot-Weiß Essen? Der erfolgreichste ist Kaito Mitsuta, ist der Topscorer. So, den hat man letztes Jahr im Winter von Arminia Bielefeld bekommen. Der hat da keine Rolle gespielt. Der war da, Ersatzspieler, hat kaum Minuten bekommen. So, und Arminia Bielefeld ist später aufgestiegen. Und an diesem Beispiel kann man das da, glaube ich, perfekt erkennen. Hat denn Rot-Weiß Essen so viele Unterschiedsspieler vorne drin? Rot-Weiß hat keinen Cigerci, Rot-Weiß hat keinen Gindorf, Rot-Weiß hat keinen Tatz. Ne? Da können wir, die Liste ist lang. Pick und weiß nicht, wie viele Spieler es da noch gibt, die Rot-Weiß eben nicht in seinen Reihen hat.
Dieser X-Faktor einfach.
Dieser X-Faktor, der, muss man dazu sagen, Ahmed Arslan letztes Jahr in der Rückrunde war.
Ja.
So, den hat man nicht mehr da drin, sondern hat man auch, wenn wir jetzt über die Rückrunde reden, jetzt ist gerade ein Jakob Golz verletzt, natürlich auch ein Ausnahmespieler in dieser Liga im Tor, der ist jetzt gerade nicht dabei. Du hast einen Eidschläger verloren.
Aber der gewinnt ja auch keine Spiele, der steht im
Tor. Nee, aber der macht keine Fehler, sagen wir mal so. Der macht keine Fehler.
Auch für eine andere Grundsicherheit hinten, ne? Wenn du
genau.
siehst, jetzt 8 Gegentore in 3 Spielen, Wienand war ja nicht jedes Tor schuld, weit weg davon. Hat ja sogar gut gehalten in Osnabrück, aber.
Ist ein guter Torwart, ich will auch gar nichts gegen Felix Wienand sagen.
Nee, aber
ist ein guter Drittligatorwart am Anfang seiner Karriere, aber Jakob Golz ist ein gestandener Mann. So, dann gehen wir weiter. Dann hast du Julian Eitschberger abgegeben, der jetzt Stammspieler wieder ist bei Hertha BSC Berlin. Nichts gegen Yannick Hofmann, guter Transfer. Koska, guter Transfer, aber auch kein Eitschberger, muss man auch mal dazu sagen. Tom Mustier hat man abgegeben. Für mich ein Herzstück im Mittelfeld, gerade in der Rückrunde. Ruben Reisig, ordentlicher Transfer, aber er ist nicht dieser Mustier-Spieler. Ich finde, Reisig und Jasula passt nicht auch zu sehr. Das ist zu statisch, beide zu langsam. Reisig ist ein guter Spieler. Aber er macht nicht das etwas, was Mustier eben hinterlassen hat. Und das ist so ein bisschen das Problem, finde ich, an der ganzen Sache. Ist dieser Kader wirklich so stark? Und da müssen wir über einzelne Personen, wer ist denn verantwortlich für die Kaderplanung? Im Winter verantwortlich Markus Stegmann und der Vorstandsvorsitzende Marc-Nikolai Pfeiffer, der sich kurioserweise jetzt mit als Kaderplaner sieht. Da frage ich mich, was ihn dazu befähigt, jetzt den Kaderplaner zu machen. Ein guter Vorstand, muss man sagen, hat gute Arbeit geleistet. Die Finanzen stimmen bei Rot-Weiß Essen. Aber es ist mir so ein klassischer Fall von, jetzt will ich aber alles an mich reißen und jetzt will ich noch mehr und jetzt will ich auch im Kader mitmischen. So, dafür hat man eigentlich 2 gute Leute gehabt mit Markus Stegmann und Christian Flüttmann. Flüttmann spielt überhaupt gar keine Rolle mehr. Ich weiß nicht, wann das letzte Interview von Flüttmann gab im TV, schon 4 Monate lang nicht. Fragt man sich, was da los ist. Ist ein erfahrener Mann, ist ein DFB-Lizenzinhaber, ein Fußballlehrer, der ein NLZ geleitet hat. Wird gar nicht mehr mit einbezogen und auf einmal sitzt jetzt Marc-Nikolai Pfeiffer am Verhandlungstisch und ich finde, dass man einfach viel zu viel jetzt gemacht hat in der Wintertransferphase. 5 Transfers, da frage ich mich, warum. 3
er hat
es
ja auch immer so angekündigt.
Er hat es auch noch angekündigt. Er hat es befeuert. Er hat auch schon für Unruhe gesorgt, indem er sich da hinstellt in seinem Vereinsmedium, da sowas dann rausposaunt, nur um irgendwie Werbung für sich zu machen. Wir sind die Geilsten, wir können uns hier Transfers leisten. So, das sorgt ja auch für Unmut in so einer Mannschaft. Dann lässt man Mustier gehen, okay, passiert schon mal im Business, kann man nichts machen. So, dann lässt man auch noch seinen Vizekapitän gehen, also ohne Not. Holt 5 Leute, 2 ordentliche Transfers dabei, haben wir gerade gesagt. Aber wer ist denn von den Unterschiedsspielern? Wer? Da macht keinen Unterschied aus. Schmidt nicht mal im Kader. So, Abiyama hat die 2 Tore in Aachen geschossen. Die letzten beiden Auftritte waren gruselig. So, und da kann man fast schon von hausgemachten Problemen sprechen. Man hat völlig unnötig für Unruhe gesorgt. Ne? Wir haben noch ein Zitat, also inoffizielles, von einem wichtigen Spieler aus der Mannschaft, der gesagt hat, die bringen gerade alles durcheinander. Das ist vor 2 Wochen so gefallen. Und diesen Eindruck erweckt dieser Verein momentan gerade. So, jetzt war ich ein bisschen...
Amen.
Ja.
Jetzt habe ich mal alles...
kurz sagen
das Wort zum Montag.
Jetzt habe ich einmal alles rausgelassen, aber nochmal, man schießt sich immer auf Uwe Koschinat ein, aber
und vor allem jetzt nicht... Ein wichtiger Punkt, den du vielleicht auch... man sollte ja, wenn die Transfers so machst in dieser Hülle und Fülle, dann solltest du sie vielleicht auch mit Uwe Koschinat absprechen, weil scheinbar setzt er überhaupt nicht auf diese Spieler und da sind überhaupt nicht die Spielertypen, die er haben will. Also da macht ja die linke Seite das, was die rechte gar nicht will. Und
genau,
das geht ja überhaupt nicht einher.
Den einen oder den Eindruck habe ich ja momentan auch. Es geht ja schon im Sommer los. Jetzt müssen wir über Marvin Obus reden.
Ja.
So, Marvin Obus ist jetzt geholt worden. Durch den Transfer von Marvin Obus ist doch diese ganze Euphorie erst entstanden. Vorher hat man schon Bazzoli geholt, hat man auch gedacht, boah, guter Transfer. Und dann kam Marvin Obus in die Fanshalle ausgeflippt. Waren 1500 Leute beim ersten Training, haben gedacht, jetzt steigen wir aber auf. So, und was ist mit Marvin Obus los? Also der passt irgendwie nicht in dieses Koschinat-System. Ne? Wenn du kompakt stehen willst, über Umschaltmomente kommen willst, dann brauchst du keinen Marvin Obus. Das ist nicht seine Stärke, das ist ein Fußballer. Dazu muss man natürlich auch fairerweise sagen, er hat ja seine Chancen bekommen von Koschinat. Er hat sie aber auch nicht nutzen können. Ist mir immer ein Rätsel. Ich beobachte ihn beim Training, dann macht er so geile Sachen, aber im Spiel kann er es irgendwie nicht abrufen. Und ich finde auch in der halben Stunde, als er reinkommt, ist er dann unterirdischen Auftritt hingelegt. Man hätte ihn schon nach einer Viertelstunde wieder rausnehmen können. Also eine absolute Vollkatastrophe. Und man muss auch dazu sagen, der kommt mir viel zu gut weg bei den Fans. Also bei Obus sieht man kein kritisches Wort oder so. Dafür haut man sich immer auf Safi ein. Da vergisst man auch ganz schnell, dass der im Niederrhein-Pokalfinale das Spiel entschieden hat. So, und Obus, da rede ich ja gar keiner drüber.
Wo man ja auch sagen muss, der gehört ja, was ihr so hört oder recherchiert habt, ja auch zu den Besserverdienern.
Ja, natürlich, der ist ein Topverdiener. Ja. Muss man einfach ganz klar so erwähnen. So, und das ist noch ein weiteres Beispiel. Warum hat man den geholt? Ne? Und warum hat man Bazzoli geholt? Warum holt man den? Man kennt ja die Stärken von eines Luca Bazzoli. Er ist zweikampfstark, er ist ein Staubsauger vor der Abwehr. So, den schicke ich doch nicht nach einem halben Jahr wieder nach Hause. So, das ist halt, das sind solche Probleme, die kann ich momentan, die sind hausgemacht und die kann ich einfach nicht nachvollziehen.
Ja. So, und ich Dampf abgelassen. Ich versuche jetzt irgendwie positiv die Kurve zu bekommen. Lass uns über Rostock sprechen. Was macht den Fans, die haben jetzt Martin dein Statement gehört, die sind selber unzufrieden, das lesen wir. Ja, was ist denn, ja, was bringt Hoffnung?
Die Formschwäche der Rostocker, würde ich erstmal sagen, in allererster Linie. Ne? Die haben jetzt selber 4-mal nicht gewonnen, ihren absoluten Topmann Rainer Deri abgegeben, seitdem 3 Spiele nicht gewonnen. Die sind selber nochmal 3 Punkte hinten dran, noch mehr unter Druck als RWE eigentlich sogar, weil sie sind jetzt schon 6 Punkte vom dritten weg. Also das ist eigentlich so ein bisschen die Hoffnung für RWE, für das Spiel ist erstmal die Schwäche des Gegners und das eigene Flattern vor eigenen Fans jetzt auch zu performen zu müssen. Ne? Also so ein bisschen das gepaart damit, dass man sich vielleicht dann trotzdem mal seine eigenen Stärken berufen sollte. Ja, würde ich schon sagen, es ist jetzt ganz gut, gerade auf so eine Mannschaft zu treffen, würde ich sogar sagen.
Was macht Hoffnung? Natürlich die Koschinat-Serie, haben wir vorhin schon anklingen lassen. Unter Uwe Koschinat hat es vor dem Osnabrück-Spiel 8 Niederlagen in der dritten Liga gegeben. Danach folgten 6 Siege und zwar unentschieden. Das spricht ja schon auch für ihn.
Ne? Diese Reaktion zeigen einfach.
Diese Reaktion zeigen, dass er die Mannschaft im Griff hat. Das spricht für gutes Coaching, weil man dann auf Niederlagen gut reagiert, weil man die Mannschaft entsprechend einstellt. Das muss man ja auch immer sagen, so, ne? Weil alle immer draufhauen. Aber Fakt ist, der Mann hat noch nicht 2-mal in Folge verloren. Hat letztes Jahr einen Abstiegskandidaten übernommen. Ne? Also bei aller Kritik an Uwe Koschinat, das muss man immer wieder betonen. Und das spricht mit Blick auf Rostock natürlich für ihn. Die erwähnte Formschwäche der Rostocker, letzten 4 Spiele 2 Punkte geholt. Ich habe ja ehrlicherweise gedacht, die greifen nochmal an.
Ja.
Ne? Aber gut, Naderi ist natürlich immer das Problem. Wenn du deinen Topmann abgibst, ne, ohne Ersatz zu holen, andererseits willst du auch nicht 5 Millionen Euro am Tisch liegen lassen.
Das ich glaube, bei dem Geld kannst du als Drittligist, kannst du nicht mehr nehmen.
Möglicherweise hat man damit seine Aufstiegshoffnung beerdigt, aber man hat nochmal 5 Millionen für den Angriff nächste Saison halt eingenommen. Ja, war natürlich eine schwierige Entscheidung. Aber klar, natürlich spricht das jetzt für Rot-Weiß Essen. Das ist jetzt kein Übergegner. Die sind nervös, da ist Druck auf dem Kessel. Und möglicherweise vielleicht mit ein paar Umstellungen. Ich würde mir schon einen Neuner wünschen.
Marek Jansen? Oder?
Ich würde sagen Marek Jansen, aber ich glaube, er wird sich am Samstag für Jakacua Potocznik entscheiden, weil hatte Julian gerade schon so im Vorgespräch anklingen lassen, der verbindet ja so ein bisschen so das, was Uwe sehen will, ne? Was einmal Tempo, was Safi und Abiyama haben, natürlich jetzt nicht in dem Maße. Ja. aber er kann auch laufen, ihn kann man auch in die Tiefe schicken, er kann laufen, so, und dann hat er natürlich auch Qualitäten in der Box, er ist kopfballstark, wir erinnern uns an das Tor in Ingolstadt, das er da macht, das war ein super Kopfball. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn der Junge jetzt wirklich, sagen wir mal, bei 80-90% ist und zumindest 60 Minuten gehen kann, dass der am Samstag spielt.
Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen die Hoffnung vielleicht, dass das auch ein X-Faktor die letzten Wochen sein könnte, wenn sein Körper mal mitspielt und der in so einen Lauf kommt. Was mich nur zweifelt, ist so ein bisschen in Osnabrück, wo hat er sich sogar zu Beginn noch nicht mal mit warm gemacht und hat erstmal seine Jacke angezogen und erst als das 2-0 fiel, noch kurz warm gemacht und kam dann auch schnell rein. Vielleicht sieht Uwe ihn jetzt doch noch nicht so bei 45, 60 Minuten, aber es kann in der Trainingswoche natürlich nochmal so ein bisschen anders verlaufen. Das ist so das Einzige, wo ich sagen würde, na, vielleicht startet dann doch Jansen, aber das Experiment Abiyama in der Mitte, das sollte nicht mehr passieren. Das hat mich dann trotzdem auch wirklich nochmal irritiert, weil Uwe Koschnert im Anschluss ja auch sagte, wir waren nicht mehr gut bei zweiten Bällen, bei Zweikämpfen und dieses ganze Physische, das verbindet doch dann Jansen auch gerade. Und das habe ich ja nicht ganz nachvollziehen können. Weil seine Aussage war ja, er würde dann abgefrühstückt werden von einem Innenverteidiger wie Müller. Ja, trotzdem, dann bringt doch diese körperliche Präsenz mit auf den Platz.
Aber er bindet ja einen Müller. Genau. Er lässt einen Müller auch arbeiten so, ne? Und ist ja nicht so, als könnte Jansen keine Bälle festmachen. So.
Und dann hätte Abiyama auch vielleicht auch mehr wieder die Stärke über den Flügel. Wobei Martin ja auch recht hat, das Heimspiel zuvor war ja auch wirklich nichts von ihm. Ja.
Aber es ist einmal mehr dann die Situation, dass man Marek Jansen irgendwie erklären muss, dass er nicht spielt, ne?
Also das bei dieser Statistik, das ist schon teilweise absurd, muss man sagen.
Total. Also normalerweise müsste er spielen, okay, ich könnte aber verstehen, wenn er Potocnik da mal bringt, scheinbar werden die beiden auch nicht warm miteinander, ne?
Irgendwie
Jansen und Koschinat scheint nicht so wirklich zu funktionieren. Ich weiß nicht, man hört das immer so ein bisschen raus, man sieht es dann jetzt auch an der Aufstellung. Dann geht's natürlich jetzt erstmal um die Grundausrichtung. Wie willst du jetzt spielen wieder? Dreierkette, Viererkette? Ich würde hingehen zum Thema Offensive. Also,
ja.
Es bringt ja nichts. Ne? Die Grundidee war ja in der Winterpause, nee, wir gehen jetzt zurück zur Dreierkette, wir haben zu viele Gegentore kassiert und jetzt kriegst du auch mit Dreierkette die Hucke voll. Ja. Also dann geh doch lieber voll in die Offensive, spiel 4-2-3-1, riskier, dass du vielleicht 1-2 Gegentore bekommst und versuch deine Stärken in der Offensive auszuspielen.
Ja, weil das muss sich stabilisieren, ne? 41 Gegentore, das ist der schlechteste Wert da oben in der Top 5.
Ja, ist ja egal, wie sie es machen. Ob sie wieder kompakt stehen, das reicht scheinbar momentan nicht. So, die kriegen es nicht hin. So, mit 41 Gegentoren, rechne das mal hoch nach 25 Spielen, da gehst du auf 60 Gegentore zu. Mit 60 Gegentoren steigst du nicht auf. So, und dann hast du vielleicht noch, so wie der Amerikaner sagt, einen Puncher's Chance, indem du auf die Offensive gehst, ne, und guckst, dass du dich da irgendwie,
also nach Motto,
dass du da einen Lauf bekommst.
Lieber 4-3 als 1-0.
Lieber 4-3 als 1-0. So, weil das eine scheint ja nicht zu funktionieren.
Ja, okay, also ich halte fest, wenn RWE gewinnt in Rostock, dann ist sind sie weiterhin wahrscheinlich voll dabei, weil aktuell läuft es ja so in der dritten Liga, dass man sich da gegenseitig lässt mal Federn.
Genau, ein paar Konkurrenten haben ja Gott sei Dank aus RWE sich sogar gepatzt jetzt auch. Ja. Ne?
Und wenn aber 0 Punkte am Ende, dann müssen wir hier, wird es wahrscheinlich.
Dann ist es ja trotzdem immer noch nicht alles vorbei.
Martin kann sich mal vorbereiten für den nächsten.
Aber natürlich.
Nein, dann ist es nicht alles vorbei, natürlich nicht. Aber klar, für die Grundstimmung, da die ja eh eine schlechte ist, solltest du da besser nicht verlieren. Mein Gott, vielleicht einen Punkt holen, ein gutes Spiel machen, wäre ja auch schon mal ein Schritt. Dann hast du ein Heimspiel gegen Mannheim. Danach geht's nach Hoffenheim, die ja auch momentan nicht spielen. Dann hast du ja schon wieder alle Möglichkeiten. Also nochmal, man ist ja nah dran. Das ist ja keine aussichtslose Position. Nur wenn du mich jetzt fragst nach insgesamt, wer hat jetzt die besseren Karten im Aufstiegskampf? Ja klar, da musst du jetzt Cottbus nennen, da musst du Osnabrück nennen und dann vielleicht Duisburg. So, da mit dem Fußball, den RWE spielt, wird das für ganz oben nicht reichen. Und das ist ja auch ein Grund, warum man nach 25 Spielen eben nicht ganz oben dabei war bisher.
Ja. Ja, wir sind gespannt, wie das Ganze dann in Rostock aussieht. Treffen uns wie gewohnt danach montags hier zur Aufnahme. Den Podcast findet ihr, das kennt ihr schon, auf YouTube mit Video oder überall, wo ihr sonst Podcast hört, dann in der Audioform. Danke euch beiden. Danke, Julian, für dein Debüt hier.
Sehr gerne.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Von der Hafenstraße. Inside RWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonnerhafenstraße@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.